Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Adalbert Sinjawski am Mikrofon. Schönen guten Abend. In dieser halben Stunde nehmen wir Sie mit nach Salzburg an das dortige Landestheater, wo gestern Abend Berliner Schnauze zu hören war. Wir sprechen über die Opernaufführung von Berlin-Alexanderplatz. Wir gehen nach Hannover ins Sprengel-Museum, wo der Künstler Horst Antes in diesem Jahr, in dem er 90 wird, schon jetzt eine umfassende Werkschau bekommt. Uns zieht es ebenfalls in das Dorf Peregrine im Norden von London. Dort befindet sich das Anwesen des britischen Bildhauers Henry Moore. Dort wurde ein neues Ausstellungs- und Lernzentrum zu Ehren des vor 40 Jahren verstorbenen Künstlers eröffnet. Zunächst aber ins thüringische Weimar, wo sich einige Kilometer vor den Toren der Stadt das ehemalige NS-Konzentrationslager Buchenwald befindet. Es ist 81 Jahre her, als Buchenwald von US-Truppen befreit wurde. Heute gab es in der Gedenkstätte zum Jahrestag einen Festakt. Um diesen hatte es im Vorfeld Diskussionen gegeben, wegen politischer Vereinnahmung der Feier und angekündigter Demonstrationen. Mein Kollege Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen, hat die Gedenkstunde verfolgt. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, zwei hochbetagte Holocaust-Überlebende aus Belarus und aus Polen nahmen daran teil. Sie haben aber keine Rede gehalten. Dafür war der Hauptredner, Entertainer, Buchautor und Schauspieler Happe Kerkeling, der sich immer wieder ernst zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen äußert. Kerkelings Großvater Hermann war als politischer Häftling in Buchenwald inhaftiert. Was hat sein Enkel in seiner Rede dazu gesagt?
Es war eine berührende, eine nachdenkliche Rede. Die hatte auch inhaltlich und auch formell nichts mit dem Komiker Kerkeling zu tun, sondern es ging, wie Sie gerade sagten, um Hermann Kerkeling. Er war Katholik, er war Zimmermann im Rheinland und hat 1933, relativ kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, Flugblätter verteilt gegen Hitler. Wurde dann 11 Jahre wegen Hochverrats eingesperrt, davon hat er 3 Jahre im Buchenwald verbracht, hat Schlimmes erlebt dort. Und als er als schweigender Mann aus dem KZ zurückkam, hat er nichts erzählt.
Als mein Großvater hier heute vor 81 Jahren, 1945, befreit wurde, war er 44 Jahre alt. Körperlich ein gebrochener Mann, geplagt von Krankheiten, die ihn nie wieder verlassen sollten. Von einer tiefen Müdigkeit, die keine Nachtruhe der Welt heilen konnte. Eine echte Wiedergutmachung hat er nie erhalten. Man hat ihn nach dem Krieg mit ein paar Mark abgespeist. Und das Bitterste, die Aufhebung seines Unrechtsurteils wegen Hochverrats hat es zu seinen Lebzeiten nie gegeben. In den Augen der bundesrepublikanischen Bürokratie blieb der Verfolgte ein Vorbestrafter.
Ja, das war Happe Kerkeling heute bei der Gedenkstunde im Buchenwald in der KZ-Gedenkstätte. Und am Ende seiner Rede sagt er dann auch noch, sein geliebter Opa habe geschwiegen, aber er rede über unsere Verantwortung heute. Er sagte, so etwas wie eine Gnade der späten Geburt gebe es nicht, nur eine Pflicht der späten Erkenntnis. Die Geschichte des Faschismus in Deutschland sei nicht abgeschlossen, sondern die bösen Geister vom Buchenwald seien eben nicht in den Ruinen geblieben. Und die Erinnerung an die Opfer sei das Einzige, was uns vor einer Zukunft als Täter schütze.
Das Grußwort, das sprach Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. Zwei Buchenwaldverbände wollten das verhindern, weil Weimar aus ihrer Sicht Verständnis für KZ-Überlebende vermissen lasse und wegen des Eklats um den Buchhandelspreis. Gedenkstättendirektor Jens Christian Wagner stellte sich hinter ihn. Ist Weimar denn auf diese Kritik heute eingegangen?
Weimar hat sich zunächst in die beiden Überlebenden aus Polen und Belarus gewendet. Es waren wirklich nur zwei Männer um die 100. Und linksextreme und linkssektiererische Gruppen, die sich gegen seinen Besuch gewandt haben, aber auch noch andere Buden, riefen die ganze Zeit Alerta, Alerta, Antifaschisten, Antifaschista sangen das Buchenwaldlied. Und das in einem Moment, wo der Toten gedacht werden soll. Also selbst als Journalist, wo man ja eigentlich unparteiisch ist, schämt man sich dann als Anwesender gegenüber den Toten, gegenüber den Überlebenden und Angehörigen. Und wir hören mal rein, wie das geklungen hat.
Das ist Ihr Tag. Das ist Ihr Tag der Befreiung. Und das ist Ihr Tag der Würde. Und der Tag erinnert an die Opfer an diesem Ort. Und deswegen bitte ich Sie, die Würde des Tages auch zu achten und keine tagespolitischen Dinge in den Zentrum zu stellen.
Ja, die Störer störten aber die ganze Rede Weimars 8 Minuten lang. Und sie kam aus derselben Ecke, aus der 2015 schon mal ein 102-jähriger Überlebender niedergebuht wurde, weil der dem Geschichtsbild der Linksextremen nicht entsprochen hat. Damals hat das Publikum sich ja auch noch auf die Seite des Redners gestellt und hat die Störer zum Schweigen gebracht. Heute hat keiner auf die Störungen Weimars reagiert. Nochmal kurz zur Rede von Weimar. Er hat sich, sagte Deutschland, auch die Bundesregierung, bekenne sich zur Erinnerungskultur, zu den Gedenkstätten, die ja gerade angefeindet werden von rechts und von links. Und er wandte sich auch gegen die Versuche pro-palästinensischer Gruppen, das Gedenken und den Ort zu instrumentalisieren. Und er sagte, Erinnerung sei eben nicht nur eine historische Pflicht, sondern sie sei eben das, was unsere Demokratie, dieses Land im Innersten ausmache.
Gedenkstättendirektor Jens-Christian Wagner hat ja vorab die Instrumentalisierung der Gedenkstätte Buchenwald ja auch durch aktuelle politische Auseinandersetzungen beklagt. Hat er das bekräftigt?
Ja, wir haben es ja eben schon bei Weimar gehört. Er sagte auch gleich zu Beginn seiner Rede, also Jens-Christian Wagner, der Präsident, der Direktor der Buchenwald-Stiftung, es gab diese Versammlungsanmeldung, Buchenwald hat die abgelehnt, aber hat es absichtlich nur sehr kurz thematisiert, hat gesagt, wir wollen nicht, dass diese Gruppen den heutigen Gedenktag überschatten, sorgen wir dafür, dass dieser Gedenktag in aller Würde begangen werden kann, aber was ja in Bezug auf die Kufias gelang, aber eben nicht auf den Bezug der linkssektierischen Gruppen, die wir eben gehört haben und die Buchenwald gerne als ihre Bühne betrachten.
Ja, Kufias, da müssen wir auch noch drauf eingehen. Es sollte eine geplante Demonstration geben, dieser linksradikalen und pro-palästinensischen Aktivisten, eben dieser Initiative Kufias in Buchenwald vor der Gedenkstätte. Es wurde untersagt, stattdessen wurde als Ausweichfläche der Theaterplatz in Weimar genehmigt. Fand dieser Protest denn statt?
Da passiert heute gar nichts, muss man sagen. Also sie haben diesen Termin nicht wahrgenommen, sie haben diese Mahnwache heute abgesagt. Sie haben ein Video online gestellt, auf dem sie gestern auf dem Gelände der Gedenkstätte gefilmt haben und ihre Vorwürfe ausschließlich auf Englisch nochmal wiederholt haben. Also die Gedenkstätte würde heutige Verbrechen weißwaschen. Israel sei ein Apartheidstaat und zwischen Genoziden gäbe es keine Unterschiede. Das war nur ein Video, befragen konnte man sie nicht. Also blieb der Theaterplatz heute leer, da standen nur Journalisten und Polizisten rum. Aber es gab wiederum zu dieser Demo auch eine Gegendemo in der Nähe, organisiert von FDP, SPD, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Da waren etwa 150 Leute, würde ich sagen, fast alle von weit angereist, von Bayern, von Berlin, sprach der Thüringer Innenminister Georg Mayer und der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Volker Beck. Man sah viele Israel-Flaggen und man wandte sich gegen Antisemitismus, gegen Antizionismus, sei nun von rechts oder von links oder religiös motiviert. Und Kern der Botschaft von allen war eigentlich, NS-Verbrechen dürften eben nicht instrumentalisiert werden, um heutige politische Botschaften zu transportieren.
Live zugeschaltet Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Danke sehr für diesen Bericht. Von Weimar nun nach Berlin, aber in das Berlin der 1920er Jahre. Die sogenannten goldenen 20er, die werden ja gern verklärt mit ihren Fortschritten in Gesellschaft und Kunst, mit neuen Freiheiten und künstlerischen Ideen. Aber dass diese Zeit auch ihre Schattenseiten hatte, etwa Isolation, soziale Ungleichheit, gesellschaftliches Chaos und politische Spannungen, das lässt sich gut nachlesen im Roman Berlin-Alexanderplatz, die Geschichte des tragischen Helden Franz Bieberkopf. Aus der Haft entlassen kann er sich in dem Moloch Berlin kaum zurechtfinden. Auf Basis der Romanvorlage von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929 wurde am Salzburger Landestheater gestern eine Opernfassung aufgeführt. Die Regie hatte Nuran David Kalis, die Musik stammt von den Brüdern Vivan und Ketan Bhatti. So klingt quasi die Berliner Luft. Der Roman ist rund 100 Jahre alt, atmet den Geist der schon damals hektischen Stadt. Christiane Neudecker hat nun das Libretto geschrieben. Frage an meinen Kollegen Jörn Florian Fuchs. Wie geht sie mit dem assoziativen und collageartigen Text von Döblin um?
Sie belässt schon diese Struktur, sie muss das natürlich eindampfen, diesen Roman, das ist völlig klar. Das sind hier inklusive Pause 3 Opernstunden, was doch recht lang ist, sogar insgesamt, vielleicht ein Tick sogar zu lang, würde ich schon mal wertend sagen. Aber es ist eingedampft, es wird reduziert auf Bieberkopf, auf den Reinhold, seinen ja Freund, der aber ein Krimineller ist und letztendlich auch Mieze tötet. Mieze ist die Kurzzeitfreundin könnte man sagen, von Franz Bieberkopf. Ja, und dann gibt es ein Ensemble, das aus Paaren, Passanten, aus unterschiedlichen Leuten besteht auf dem Berliner Alexanderplatz. Es gibt allerdings auch dreimal den Tod. Hier ist es dargestellt mit Figuren, die rückwärts zum Publikum überwiegend spielen. Und da tragen die nämlich auf dem Hinterkopf so Totenmasken. Das ist ziemlich gespenstisch und auch virtuos, in Anführungszeichen choreografiert. Das muss man ja auch können, ständig mit dem Rücken spielen und trotzdem etwas vermitteln. Und dieser Haufen an Protagonisten, der ist, was jetzt die Texte betrifft, ja, auch im Stile, würde ich sagen, von Döblin gehalten, mit ein bisschen viel Berliner Schnauze, was natürlich jetzt an einem Salzburger Landestheater, wenn jetzt dort Sängerinnen und Sänger sind, die also diesen Dialekt nicht so ganz beherrschen, ein bisschen unfreiwillig komisch ist. Aber von der Fassung her und auch der Dramaturgie, muss ich sagen, ist das Wesentliche wirklich von dem Stoff, von dem bedeutenden Roman drin.
Ja, in der Romanvorlage, da ist viel Klang und Rhythmus. Man könnte meinen, ideal für das Musiktheater. Haben denn die Brüder Vivan und Ketan Bhatti, die ja gern zwischen den musikalischen Genres oszillieren, diese Atmosphäre der Großstadt gut eingefangen?
Ja, es ist eine Musik, die schillert, die oszilliert zwischen ein bisschen Jazzrhythmik. Dann kommen ein paar Tänze, die dann auch auf der Bühne schön dargestellt werden. Dann gibt es wiederum sehr viel Geräuschhaftes. Also dieses Wilde der Großstadt in Verbindung mit so ein bisschen einem Klangkolorit aus den 1920er, 30er Jahren, würde ich sagen. Diese Mischung, die ist schon gelungen. Man hört dem sehr gerne zu. Es gibt auch einige wirkliche orchestrale Knallbonbons auf Effekt. Perfekt getrimmt ist diese Partitur oder gebürstet, könnte man sagen, schon. Es ist über die gesamte Länge eben auch da so ein bisschen schwierig, weil man hört sich irgendwann schon ein bisschen satt an diesen Klängen und es ist sehr, sehr hektisch über weite Strecken. Das heißt, man braucht da so ein bisschen Hör- und Sitzvermögen durchaus. Aber insgesamt, finde ich, ist das auch ein vielschichtiges Panorama, das dann auch wieder doch an dieses Chaos in der Vorlage ganz gut anknüpft. Etwas lyrischer wird es dann bei Stellen, wenn zum Beispiel dann eben die Damen singen. Wir hören jetzt hier Nicole Lubinger, die gleich drei Rollen übrigens zu singen hat, diese schon erwähnte Mieze, aber auch noch zwei andere Frauenfiguren im Stück.
Ich werde was unternehmen. Umsehen werde ich mich bei seinen Leuten. Rauskriegen werde ich
Das ist insgesamt ziemlich gut besetzt, auch durch George Humphreys, der den Franz Bieberkopf hier singt und spielt. Und der eigentliche Kniff ist noch ein Erzähler, weil das ist ja auch diese Erzählerfigur, diese Perspektive bei Döblin drin. Und das macht hier Axel Meinhard, der aber auch mal fast als so eine Art Experimentator, Menschen, Untersucher hier auftaucht und durchaus auch so eine etwas sinistre Note mit hineinbringt.
Im Zentrum des Romans, wir haben es schon gesagt, steht der ja physisch, psychisch und sozial befangene Franz Bieberkopf, ja, und das harte Pflaster Berlin. Wie kommen diese beiden Protagonisten, also Bieberkopf und Berlin, auf der Bühne von Anne Ehrlich daher?
Auf eine ganz eigentlich einleuchtende Weise. Es gibt nicht so viel Berliner Bezüge dort, sondern es gibt im Grunde schon eher so eine Gegenwart. Das ist ein großer Raum mit unterschiedlichen Spielorten da drin. Das heißt, da kann sehr viel erzählt werden in einem Einheitsbühnenbild, in einem Einheitsraum, teilweise fast naturalistisch ausgestattet. Und oben drüber auf einer Galerie ist der Chor. Der hat hier oft wie in der Antike so eine kommentierende Funktion und der immer wieder dann relativ starr von oben dann auch durchaus Klagegesänge mal zum Besten gibt. Und es ist von Nuran David Kahles eine starke Personenführung. Man schaut dem gerne zu, man verfolgt diesen Figuren. Er kriegt auch eben diese etwas wirren Details sehr, sehr gut zusammen. Ich würde sagen, dass ein bisschen mir am Ende fehlt die Dringlichkeit. Also dass die Vorlage hat ja was sehr Politisches. Da haben wir ja auch die großen Aufmärsche, da kommt so der Faschismus. Wir sehen auf der Bühne auch mal Truppen aufmarschieren kurzzeitig und Parolen skandieren. Es gibt am Ende die Aufforderung, wach sein. Das sind die letzten zwei Worte. Und das ist natürlich total richtig auch, aber komischerweise bleibt das alles ein bisschen distanziert. Also man schaut, obwohl das was Gegenwärtiges hat, schaut man doch mit einer gewissen Distanz auf das Ganze. Letzter Satz, den man unbedingt sagen muss, eine ganz tolle Ensembleleistung durch das Mozarteum-Orchester, auch unter Leitung seines Chefs Leslie Sugandaraja. Also das ist auch viel beklatscht worden, wobei ein durchaus großer Applaus, aber ein bisschen erschöpft am Ende nach diesen drei Stunden. Da könnte man ein bisschen kürzen.
Jörn Florian Fuchs über Berlin-Alexanderplatz als Oper. Gestern war die Premiere am Salzburger Landestheater. Vielen Dank für diese Eindrücke. Unser Weg geht weiter nach England, zu einem Bauernhaus im Dorf Perry Green im Norden von London. Dort lebte der britische Bildhauer Henry Moore bis an sein Lebensende. Und dort hat er auch an seinen Werken gearbeitet, etwa seinen schweren Großplastiken aus Bronze, von denen einige auch in deutschen Städten im öffentlichen Raum stehen. Im 40. Jahr nach Henry Moores Tod wurde jetzt in Perry Green in einer Scheune ein neues Ausstellungs- und Lernzentrum eröffnet. Unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer war dort.
Ein halbes Jahrhundert lebte Henry Moore in Perry Green, einem Weiler irgendwo zwischen London und Cambridge. Heute verwaltet eine von ihm selbst gegründete Stiftung das 30 Hektar große Anwesen.
This was his home. It was his place of work and it was the ideal setting to enjoy his sculpture.
Perry Green, sagt Sebastiano Barassi, Leiter der Henry Moore Sammlungen, war sein Zuhause, seine Arbeitsstätte und der ideale Ort, sein Werk zur Geltung zu bringen. Auf weitläufigen Wiesen können Besucher zwischen fast zwei Dutzend Skulpturen des Künstlers spazieren gehen. Moore arbeitete in alten Farmgebäuden auf dem Gelände, die so belassen wurden, wie sie bei seinem Tod 1986 aussahen.
In all these buildings around us, he made those works. This is a carving studio. Over there is a maquette studio that was a patination studio.
In einem Studio sind hinter einer Glasscheibe hunderte Miniaturentwürfe des Meisters aufgereiht. In einem anderen große Stein- und Bronzeskulpturen versammelt. Das allein ist schon einen Ausflug nach Perry Green wert. Doch nun kommt etwas Neues hinzu. Die Henry Moore Stiftung hat die zentrale Scheune auf dem Gelände zu einem Ausstellungs- und Bildungsgebäude umbauen lassen. Das Architekturbüro DSDHA hat den alten Sheepfield Barn in Perry Green renoviert und vergrößert. Ins Erdgeschoss ist eine sehenswerte Dauerausstellung über Leben und Werk von Henry Moore eingezogen. Im Obergeschoss gibt es Wechselausstellungen. Zum Auftakt sind Moores Shelter Drawings aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Die zarten Zeichnungen von Londonern, die in U-Bahn-Stationen Schutz vor deutschen Bomben suchten, machten Moore in Großbritannien über Nacht berühmt. Auf der erweiterten Fläche im Erdgeschoss der Scheune haben zwei helle Arbeitsräume Platz gefunden, deren große Fenster sich ins weite Grün öffnen. Vor einem steht eine Large Internal External Form, durchs andere sieht man am Horizont eine Large Reclining Figure. Klassische Moore-Arbeiten, die vor allem Schulklassen inspirieren sollen, eigene kleine Plastiken anzufertigen. Wir wollten nicht nur ein Gebäude, das große Kunst zeigt, erläutert Leslie Wake von der Henry Moore Stiftung. Wir wollten auch, dass die Landschaft, die ihn inspirierte, zur eigenen Arbeit anregt.
So you can see great art and you can make great art of your own.
Der Boden in Perry Green steckt voller Kieselsteine. Hunderte davon liegen in einer Kiste im Lernzentrum bereit. Besucher sollen sich einen aussuchen, der sie anspricht. Henry Moore, hier zu hören in einem BBC-Interview von 1960, hat es genauso gemacht. Bildhauerei ist nichts anderes als das Interesse an Gestalt und Form. Jede Kontur kann Ausgangspunkt und Inspiration sein.
Any shape whatever is a possible starting or excitement point.
In einem der Arbeitsräume kann man sich ausprobieren. Die Form der Kieselsteine mit Hasendraht nachbauen, etwa gipsen und an Steinen Holz oder dem getrockneten Gips feilen. Sogar bronziert werden die kleinen Kunstwerke. Der didaktische Impuls der Stiftung ist kein Zufall. Moore wuchs in einer 10-köpfigen Bergarbeiterfamilie in Yorkshire auf. Seine Lehrerin Alice Gostick schenkte ihm den Mut, sein künstlerisches Talent zum Beruf zu machen. Mit ihrem Lernzentrum will die Stiftung Gosticks Vorbild folgen. Wenn wir auch in Zukunft Künstler, Kunsthistoriker oder Kuratoren haben wollen, betont Stiftungsdirektor Godfrey Worsdale, müssen wir Kindern zeigen, dass dies ein möglicher Weg ist. Und selbst wenn es kein Beruf wird, bereichert es in jedem Fall das Leben.
This is an option. And if it isn't a career option, it's certainly a life-enhancing option.
Nachwuchsarbeit also im Geiste von Henry Moore. Christine Heuer berichtete. Skulpturen im öffentlichen Raum, die gibt es auch von Horst Antes. Und bei ihm sind es unter anderem seine berühmten sogenannten Kopffüßler. Also diese eigenartigen Wesen, bei denen unterhalb des Kopfes direkt die Beine und Füße kommen und die im Profil zu sehen sind. Eine dieser Skulpturen steht unter anderem in Hannover und dahin schauen wir jetzt mit unserer Kunstkritikerin Christiane Vielhaber. Sie war dort im Sprengel-Museum, das in diesem Jahr, in dem Horst Antes 90 Jahre alt wird, eine Retrospektive zeigt mit dem Titel Eine Sammlung. Und darin sind auch Gemälde und Grafiken des Künstlers zu sehen. Guten Abend, Christiane Vielhaber.
Grüß dich.
Stehen die Kopffüßler im Zentrum dieser Ausstellung?
Nein, und was ich gestehen muss, als ich jetzt zum Sprengelmuseum raufging, das ist eine ziemlich riskante Sache, weil da keine Treppen sind und so. Und dann denke ich, was steht jetzt hier unten für ein Kopffüßler? Und ich kenne das Museum seit seiner Gründung 1979. Ich habe den nie gesehen und habe jetzt gedacht, den haben sie da hingestellt, weil er jetzt 90 wird. Und richtig, der steht da immer. Und ich glaube, dass diese Antes-Figuren mir immer vorgekommen sind wie Stadtmöblierung. Ich habe die nicht ernst genommen. Noch so ein Kopffüßler und noch so einer. Und dann steht er so und dann ist er rostig. Und das ist, glaube ich, der große Fehler, den nur ich, sondern viele andere auch gemacht haben. Wir haben ihn daraufhin abgestempelt. Und der war, das musst du wissen, er war mit 23, hat er in Hannover den großen Kunstpreis gekriegt. Er war überhäuft mit Preisen und Stipendien. Man hat ihn in jeder Grabbelkiste, auf jeder Messe, also diese Kopflüßer waren an Grafiken überall, teilweise auch hocherotisch. Und dann hat man gedacht, kann ich eigentlich nicht mehr sehen. Und ich habe auch so eine gewisse Arroganz eigentlich im Leben entwickelt, bis ich ihn vor 30 Jahren mal persönlich besucht habe und dann erlebt habe, dass er eigentlich ein Künstler-Ethnograf ist. Dass der Kachina-Figuren von den Hopi-Indianern gesammelt hat, dass der Votive gesammelt hat, dass der ethnische Kunst einfach gesammelt hat. Unter anderem hat er auch Kinderbücher gesammelt. Also das war nicht alles. Seine Kopffüßler waren nicht alles. Und wenn ich jetzt nach Hannover reinkomme und dann denke ich, na, Kopffüßler, dann komme ich erstmal in einen Raum und da stehen Skulpturen. Aber sowas von bunt, sowas von Yellow Submarine und die eine heißt auch Submarine.
Ah, aber sind das auch die Skulpturen der Gruppe Garten der Lüste 1967?
Das genau, kam ja von die sind das. Und die hat Peter Ludwig direkt 67. Peter Ludwig hatte ja so einen Spaß an Farben und Formen und Popart. Und die waren damals für Karlsruhe, für die Landesgartenschau. Und die Leute haben gesagt, oh Gott, wie kann man für so einen Schrott Geld ausgeben?
Es sind ja so abstrakte geometrische Figuren, auch ziemlich bunt, wenn ich das so richtig wiedergebe.
Bunt, ja, sind Tische, auf denen man rumkriechen kann. Dann haben sie wirklich Yellow Submarine. Dann sind so Röhren, diese, ne, die man von U-Booten kennt und sowas. Die sind wahnsinnig witzig und die gehören seit Jahren dem Aachener Museum. Da habe ich die aber auch nie gesehen. Und jetzt sind die aufgearbeitet so in dem ersten Raum. Und dann kommen sie in den nächsten großen Raum. Und was passiert da? Riesige Räume, eine Wand weiß, die nächste Wand weiß. Und dann Oberkante, Unterlippe, so hängt man eigentlich Kunst nicht. Also wirklich Unterkante gleich und oben Oberkante gleich, nebeneinander Kopffüßler, Häuser, Datumsbilder, alles durcheinander, nichts chronologisch geordnet. Und dann sehen Sie einfach, nichts ist beständiger als der Wandel. Wenn Sie denken, der Mann hat sein Leben lang nur diese Kopffüßler gemalt, mit diesem riesigen Kopf, mit diesen riesigen Gorillafüßen, die so in dem Raum stehen, was der geleistet hat, einfach als Künstler.
Ja, Kurator ist ja auch der Direktor des Sprengel, Reinhard Spieler. Hatte er so gesehen leichtes Spiel? Denn im Sprengel, da befindet sich ja die weltweit größte öffentliche Antes-Kollektion. Dank einer Schenkung des Bremer Sammlerpaars Wolf und Ursula Herrmann von 1987. Ja, wie präsentiert das Museum diese Sammlung in dieser Retrospektive? Also eben nicht chronologisch und ein wenig
chaotisch? Nein, überhaupt nicht. Es ist so, er greift dazu, als sei er gerade ins Atelier gekommen, und wie der Künstler im Atelier das macht, stellt das erstmal unten nebeneinander und guckt. Und dann sehen Sie überhaupt nicht, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, wo Sie denken, dass da zum Beispiel ein Bild, was Stefan Weil, der letzte Ministerpräsident von Niedersachsen, in seinem Zimmer hat, und er ist es ja nicht mehr, und jetzt hängt dieser große gelbe Kopf da, und dann denkt man sich dazu, warum hat er sich das ausgesucht? Er hatte freien Zugriff. Und dann denkt man irgendwie, dieses klare Gelb, dieser klare Kopf und überhaupt dieses Kopfbetonte, auf der anderen Seite auch dieses auf dieses Bodenständige, dieses, der Leib spielt keine Rolle, obwohl hin und wieder mal ein männliches Geschlecht, oder wenn man denkt, ach, das ist ein Löffel, was ist das? Sperma, die so durch die Bilder fliegen, oder diese Häuser, dieses Unbehaustsein dieses Menschen. Sie erzählen sich selber so viele Geschichten zu diesen Bildern, weil die eben weder chronologisch ist, weil sie denken, dann macht er das, dann macht er das, dann hat er das gemacht, sondern weil sie sehen, diese ganzen Bilder oder Chiffren sind weitergewandert durch sein Werk.
Also am Ende eine gelungene Ausstellung, bei dem Sie vielleicht auch den Künstler für sich selbst neu entdeckt haben?
Ja, das muss ich sagen.
Wunderbar. Christiane Vielhaber bei uns im Studio über die Ausstellung Horst Antes, die Sammlung. Und diese Ausstellung ist bis zum 5. Juli im Sprengel-Museum in Hannover zu sehen. Vielen Dank. Und nun zu den Kulturmeldungen. Die polnische Schriftstellerin Klementyna Suchanow ist mit dem Dresdner Friedenspreis geehrt worden. Mehr dazu in den Meldungen von Nicole Strecker.
Ja, der mit 10.000 Euro dotierte Dresdner Friedenspreis würdigt Suchanows langjähriges Engagement für Menschen- und insbesondere Frauenrechte, für Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Sie selbst sagte einmal über ihr politisches Engagement:
Wenn man sich als politische Aktivistin betätigt und zugleich eine wissenschaftliche oder schriftstellerische Karriere verfolgt, bedarf es einer gewissen Hygiene. Das eine ist das Engagement auf der Straße. Da halte ich mein Gesicht für klare politische Ziele hin. Beim Schreiben benötige ich dagegen Ruhe und Einsamkeit. Also verwandle ich mich am Computer in eine andere Person. Für beide Haltungen gibt es in mir Platz.
Klementyna Suchanow ist Mitgründerin der polnischen Bewegung Frauenstreik, die seit 2016 immer wieder Zehntausende in Polen auf die Straße brachte, um gegen den Abbau des Rechtsstaates und die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zu demonstrieren. Sie selbst wurde verfolgt, festgenommen und in der Haft misshandelt. Sie habe sich daran gewöhnt, sagte Suchanow anlässlich der Preisverleihung, unterdrückt und überwacht zu werden. Ausgezeichnet zu werden sei etwas Neues für sie. Das Drama um den Ex-Intendanten der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, ist immer noch für ein paar Epiloge gut. Jetzt haben einige Sponsoren aus Österreich und Deutschland ihre Unterstützung der Festspiele aufgekündigt, aus Ärger über den Umgang mit Hinterhäuser. Laut Recherchen der österreichischen Zeitung Der Standard handelt es sich dabei um die Finanzierung eines Jugendprojektes der Festspiele sowie um Einzelsummen zwischen 1.500 und 12.500 Euro. In der vergangenen Woche hat Großbritannien dem US-Rapper Ye, früher Kanye West, die Einreise untersagt. Jetzt soll er auch in Polen und Italien nicht auftreten dürfen. Das fordern Auschwitz-Überlebende. Ye hat sich in der Vergangenheit immer wieder rassistisch und antisemitisch geäußert, Anfang des Jahres aber betont, weder Nazi noch Antisemit zu sein, und seine Ausfälle mit seiner Erkrankung begründet, einer bipolaren Störung. Michelangelos David findet sich auf Schlüsselanhängern, Tassen, Hoodies, Handys, er ist mal Kettenanhänger, mal Lampe. Was manchen aber doch zu weit geht, ist sein Nachdruck auf Wahlkampfplakaten des Rechtspopulisten Roberto Vannacci von der Partei Nationale Zukunft. Das sei eine unzulässige Nutzung staatlichen Kulturguts, kritisieren Vertreter der Stadt Florenz. Sie fordern Aufklärung vom Kulturministerium in Rom. Und das Museum, in dem der Original-David aufbewahrt wird, leitete Maßnahmen zum Schutz des Kulturerbes ein. Und Neues von der Trump-Baustelle in Washington. Die Bauarbeiten am geplanten Ballsaal dürfen fortgesetzt werden. Das hat ein Berufungsgericht entschieden, nachdem Denkmalschützer zunächst einen Baustopp erwirkt hatten. Dann aber behauptete die US-Regierung, die Bauarbeiten seien mit sicherheitsrelevanten Maßnahmen verbunden. Diese Behauptung muss nun die erste Instanz überprüfen.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Nicole Strecker am Ende dieser Sendung. Die Informationen am Abend nach den Nachrichten blicken auf die angekündigte Sperrung der Straße von Hormuz durch die USA. Am Mikrofon war Adalbert Sinjavski. Danke fürs Zuhören.